Also ich habe schon gemerkt, auch durch die Arbeit an dem Stück und so, dass ich, und auch durch die Gespräche während der Arbeit, angefangen habe, einen Weg zu gehen, der wirklich über so Konzepte hinweggehen will oder die öffnen will.
Ja, und ich glaube auch, gewisse Dinge aufzubrechen und vor allem einfach immer mal wieder zu hinterfragen, hey, stimmt das noch? Ist das aktuell? Ergibt diese Einteilung, die wir halt haben, überhaupt noch Sinn?
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Jungen Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Laura Nübauer, ich bin Dramaturgin für junges Publikum und heute darf ich mit der Regisseurin sowie mit zwei der SpielerInnen über die aktuelle Produktion Der fabelhafte Die sprechen. Der fabelhafte Die trägt den Untertitel Eine erstaunlich bunte Sammlung willkürlich aneinandergereihter Geschichten aus aller Welt. Und genau darauf können wir uns freuen. Es sind verschiedenste Geschichten, Geschichten übers Gleichsein, übers Anderssein, übers Dazugehören, über sich trauen, seine eigenen Grenzen auszudehnen. Geschrieben wurde das Stück von Sergei Gössner, den vielleicht der eine oder die andere noch kennt, denn er war früher Schauspieler bei uns am Tiroler Landestheater. Nun arbeitet er vor allem als Autor und seine Stücke werden immer wieder preisgekrönt. Aber nun darf ich die Regisseurin des Stücks begrüßen, Agnes Meyer.
Hallo Laura, freut mich sehr.
Agnes Meyer ist schon sehr lange mit dem Tiroler Landestheater verbunden. Von 2013 bis 2017 war sie am Haus Regieassistentin und seitdem ist sie als freie Regisseurin tätig. Unter anderem hat sie Ich lieb dich hier am Haus inszeniert. Sie hat aber auch das Klassenzimmerstück Johnny Hübner greift ein bei den Vereinigten Bühnen Bozen etwa inszeniert oder Name Sophie Scholl. Agnes, wie würdest du eigentlich dieses Stück zusammenfassen?
Ja, ungefähr ähnlich wie du jetzt. Also ich glaube, es geht viel um Selbstfindung, um das, wie man sich selbst wahrnimmt, wie man sich einordnet in einem größeren Ganzen. Es geht um Mut, den es zu finden gilt, um zu dem zu stehen, wie man sich fühlt, Unterschiedlichkeiten anzuerkennen und vielleicht als Stärke irgendwann wahrzunehmen und einen Weg zu finden, wie man sich dann in unserer sehr doch geordneten und oft schubladisierten Welt eine neue Schublade oder ein neues Kasterl aufzumachen oder überhaupt einmal die einzelnen Schubladen zu entfernen und mehrere zusammenzuwürfeln. Es zeigt auch, dass es leichter fällt, wenn man Unterstützung hat, wenn man jemanden findet, der den Weg mit einem geht oder Personen, Figuren trifft, die Ähnliches erleben oder Ähnliches erfahren. Und es ist, finde ich, ein großes Mutmachstück für Offenheit, für eine Freiheit im Denken und im Sein. Und ja, deswegen sehr, sehr wundervoll zum Erzählen, weil sehr viel möglich ist und ich glaube, jeder irgendwo anknüpfen kann und Punkte findet, wo man sich wiedererkennt.
Und in dem Stück kommen ja diverseste Charaktere vor. Die SpielerInnen tauschen auch die Charaktere. Wir haben den fabelhaften Die, wir haben die Ente Klaus. Magst du mal ein bisschen was erzählen von diesen Figuren, die da drinnen auftauchen?
Also ja, der fabelhafte Die ist, also ich finde es sehr schön in dem Stück, dass eigentlich fast alle Figuren von allen SchauspielerInnen gespielt werden, das dann eben auch die Vielfaltigkeit schon zeigt und er zeigt, dass es egal, wer jemand jetzt einmal als SchauspielerIn ist, alles werden kann, alles sein kann. Es gibt dann die Ente Klaus, die von außen, von eigentlich allen Menschen als Schwan gelesen wird, sich aber sehr als Ente fühlt und das auch durchsetzen will, die auch eigentlich für ihre Umwelt kämpft, also dass ihr Teich nicht völlig verdreckt wird von dem Brotgefüttere, sich um die Fische kümmert, also ist eine sehr engagierte Ente, die für sich und für ihre Umgebung kämpft und einen Weg zu finden versucht, wie das alles ermöglicht wird. Es gibt den stärksten Mann, der im Zirkus auftritt, um die Welt reist, Mitglied in einem großen Verein für Norm und Maß ist und so das Vorbild der Männlichkeit Testosteron gesteuert. wo man dann aber auch bemerkt, irgendwann, der hat andere Träume auch, der hat andere Seiten, wenn er privat ist. Er wünscht sich zur Fashion Week nach Paris zu fahren, er hat gern blonde Locken, er wird gern singen im Gospelchor, er hat so viele Interessen, die aber, wie ihm gesagt wird und wie man halt aufwächst, nicht mit dem zusammenpasst, wie ein Mann zu sein hat, wie er sich zu geben hat. Und man lernt so diesen Zwiespalt kennen. Und ich glaube, das hört man, also kennen viele Leute, dass man irgendwie sagt, ja, aber eben du, das, was du jetzt da gemacht hast, das ist nicht richtig mädchenhaft, oder das tun Mädchen nicht, das tun Buben nicht, das machen Frauen so und Männer so, und adaptiert sich ja immer wieder selber dabei, dass man in diese Klischees so fällt. Und ja, man wird dann sehen, dass er auch andere Stärken hat, außer Muskeln. Und dass es aber auch da ziemlich viel Mut erfordert, sich kennenzulernen und sich lieben zu lernen und sich auch lieben zu lassen von anderen.
Das Stück ist ja in Reimform geschrieben. Ja. Und das
fehlt beim Untertitel, das hast du nicht vorgelesen.
Ja.
Nicht gesungen, aber nicht gereimt.
Nicht, das stimmt, nicht gesungen, aber gereimt. Aber da fällt mir dazu ein, weil du gerade gesagt hast, mit echten Mädchen, nicht echten, da kann ich ein kurzes Zitat rauslesen. Oder wir könnten es uns eigentlich auch gleich direkt anhören. Lasst uns gemeinsam kurz ins Stück reinhören.
Ein Glück, dass wir nur aus zwei Gruppen bestehen. Wie sollte das denn sonst auch gehen, wenn wir alle anders wären?
Das sind wir doch!
Ja, aber so ist das halt. Jungs sind blau.
Weil cool und kalt?
Nein! Doch, natürlich sind Jungs cool, sie auch.
Und Mädchen nicht?
Ja, doch. Mädchen auch, aber anders halt.
Inwiefern?
Naja, Mädchen haben andere Dinge gern. Sowas wie Pferde, Glitzer, Lilifee.
Das ist sowas vom Klischee.
Aber richtige Mädchen mögen das.
Es gibt auch falsche Mädchen.
Oh. Nein, das sagt man doch nur so.
Ach, wirklich?
Ja.
Und wo?
Ja, ist egal.
Da kommt jetzt das Bild vom falschen Mädchen auf. Gibt es das nach wie vor, dieses klare Bild von Mädchen und Jungs, und wo würdest du es verankern, wo kommt es her?
Also ich glaube, das ist ein Jahrzehnte, jahrhundertelang tradiertes Bild, das sich manchmal ein bisschen wandelt, aber trotzdem auf jeden Fall immer sehr in der Abtrennung sich definiert. Also dass es, ja, es hat immer was Abgrenzendes, selten was Vereinigendes, und das ist, glaube ich, überall viel mehr verankert in tradierten Erzählungen, in Verhaltensweisen, wie man sie vorgelebt kriegt von Eltern, Großeltern, Generationen, dass ganz schwer ist, das aufzubrechen und sich überhaupt einmal bewusst zu werden, wie tief das sitzt. Also ich habe immer gedacht, ich bin da relativ befreit von diesem Denken, rosa für Mädchen, blau für Jungs und Puppen für Mädchen und Autos für Jungs. Aber habe mir dann auch dabei ertappt, wo ich selber ein Kind bekommen habe, dass ich mir überlege, ob ich einen rosa Löffel jetzt kaufen soll, weil es keine anderen geben hat, nur rosa Bambuslöffel. Und kurz gedacht habe, ja, aber muss es jetzt gerade rosa sein? Also blau, wer hätte jetzt auch nicht genommen, aber rosa. Und eine Minute später dachte ich, bin ich jetzt total bescheuert? Ich stehe da im Regal und überlege mir, welche Farbe der Löffel hat, mit dem ich mein Kind fütter. und es ist echt absurd, wie sehr das drinnen hängt. Ich glaube, es verändert sich schon, zum Glück. Aber ich glaube auch, dass ganz viele versteckte, also es ist vielleicht nicht mehr so offensichtlich, aber so die tieferen Sachen, auch eben, wie man charakterlich zu sein hat, also wenn es in andere Ebenen geht, verändert sich auch was, aber sehr viel langsamer, glaube ich. Und da wirkt sehr viel unbewusst noch sehr, sehr weit rein. Also geht aber um Kinderbetreuung oder eben wie laut man sein darf, wie man wahrgenommen wird im Unterricht, in Schulklassen. Und also das ist ja nicht so, dass es da Mädchen immer schwerer haben. Also das hat immer Vor- und Nachteile. Und ich glaube, wenn man das schaffen wird, diese Schubladen tatsächlich einmal oder diese Trennung im Kopf mal einzureißen, dass es einen irrsinnigen Freiraum geben wird, wenn man aus dieser Zweiheit rauskommt, das wird Räume eröffnen im Denken, im Aufeinanderzugehen, das ist eine wunderschöne Utopie. Also umso mehr ich mich mit diesem Gedanken wirklich beschäftigt, dass man das mal wirklich, wirklich aufbricht, ist es ein irrsinniges Freiheitsgefühl.
Man kann ja das Stück auch als Kinderstück oder Stück für junges Publikum über Non-Binarität lesen. Es geht ja ganz viel nicht nur darum, nicht das eine oder das andere zu sein, sondern es zuzulassen, dass es eben Raum zwischen Geschlechtern, zwischen Emotionen, zwischen was auch immer gibt. Wie erzählt man das anders Kindern als einem erwachsenen Publikum?
Also von der Form her ist es sicher andere. Also für Erwachsene würde man zum Beispiel wahrscheinlich nicht reimen. Es wird vielleicht nicht um Glitzerfee oder um eine Ente gehen, weil das für Erwachsene dann oft zu dumm ist oder zu kindisch. Aber ich glaube, es wird da anders erzählt, weil man vielleicht dann nur so ein bisschen Hoffnung hat, dass die Binarität noch gar nicht so sehr verankert ist, dass es prinzipiell noch eine Offenheit und eine Fantasie gibt, die das leichter überwinden lässt. Also man muss sich nicht in so komische Theorien verfahren. Man kann einfach erzählen, da gibt es Figuren, die fühlen so, die machen das. Und man stellt es einfach mal so hin. Es wird weniger bewertet. Es ist jetzt auch, finde ich, nicht ein Stück, das sich jetzt sehr pädagogisch dort wirklich damit auseinandersetzt oder sagt, das ist das Ziel und das sollte man danach gelernt haben, sondern es ist ein Mutmachstück, auf Suche zu gehen und zu finden und zu schauen, wo steht man und wie verortet man sich und dass es eben da ganze Bandbreite gibt, wo man sich einordnen kann und vielleicht so als Mutmach, gerade in diesem Alter, wo so Gruppenbildungen anfangen, wo das schon ziemlich immer massiver wird mit der Binarität, zu zeigen, es gibt da Bandbreite, man muss sich nicht überall immer sofort einordnen, man kann sich umentscheiden, man kann schauen, man hat Anteile von dem, Anteile von dem, man muss nicht ganz links oder ganz rechts stehen, es ist ein langer Weg dazwischen. Und es gibt vielleicht einfach so ein bisschen Mut und Orientierung ein, diese Entwicklung, auch dann in Pubertät oder so, wo man so viel empfinden und suchen ist, wo man hingehört. Und zu sagen, man muss keinen fixen Platz haben.
Ja, das ist auch
man darf sich auch entwickeln, man darf sich verändern, man darf sich bewegen.
Ja, das ist auch irgendwie sehr mutmachend, ja. Eben das. Manchmal ist es ja auch als Jugendliche, also wenn ich mich daran erinnere, sehr bedrohlich, das Gefühl zu haben, jetzt zu entscheiden, wer man genau ist. Was aber natürlich ein absoluter Blödsinn ist, weil jeder und jeder weiß, dass man sich im Laufe des Lebens in diversesten Bereichen immer und immer wieder verändert und dass man vieles gleichzeitig sein kann. Ja. Was ja auch im Text genauso vorkommt, dass man vieles ist.
Nehmen wir das zu sagen, ich habe diese Eigenschaften als Mensch. Und schon, wenn man mal aufhören würde, zu definieren, ja, das sind eher so meine männlichen Seiten, das sind meine weiblichen Seiten, das sind meine Seiten. That's it. Also wieso sind das einen die männlichen Seiten? Wer sagt denn das? Das ist ja genau, also ist ja völlig egal. Das sind meine Seiten.
Aber woher kommt, denkst du, da überhaupt die Angst davor, vor diesen Räumen dazwischen? Weil es dürfte ja irgendwie was damit zu tun haben, dass wir Angst vor dem Undefinierten haben.
Und das hat der Mensch, glaube ich, prinzipiell schon. Also, dass man Sicherheit sucht, dass man Vertrautheit sucht, Sachen, die man kennt. Also Unbekanntes macht neugierig, aber immer auch gleichzeitig Angst, glaube ich. Das ist ja schon irgendwie so ausgelegt, weil Neues halt auch Gefahren bringen kann und ist ja irgendwie auch sinnvoll. Man muss sich aber von der Angst nicht immer einengen lassen, also man kann sie ja überwinden. Und tatsächlich glaube ich, dass das binäre System dem Kapitalismus und dem Patriarchat einfach sehr, sehr zugutekommt. Also es profitieren einfach unglaublich viele Leute von einem System, das sich einteilen lässt, wo man sagt, die Menschen sind so, die Menschen sind so, man kann sie besser lenken, man kann sie besser ausnutzen und einige profitieren davon.
Ja. Also strukturell ist in dem Stück ja das auch so angelegt, dass es nicht so die eine richtige Lösung gibt, sondern es ist einfach wirklich ein Potpourri an unterschiedlichen Bildern, in denen man sich finden kann oder in die man eintauchen kann. Und ich habe es vorher ganz kurz schon angesprochen, das Ganze ist ja in Reimform geschrieben. Wie ging es dir denn mit diesem Text, mit diesem doch sehr vielen aneinandergereihten Reimen, die dann doch Geschichten erzählen und immer wieder auf, also immer wieder tauchen Fragmente des Beginns wieder hinten auf und so weiter und so fort.
Ja, es hat sehr viele Anfänge, das Stück, und sehr viele Enden. Also es ist so ein bisschen ein Klappbuch. Ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit der Reimform, weil man es erstens nicht sehr gewohnt ist, weil es ja Künstlichkeit automatisch hat in der Sprache, wo ich am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt habe, ob man dann so andocken kann an den Text. Jetzt sind die Reime aber nicht immer alle sehr gut und auch nicht immer sehr gekonnt. Es versucht, einen relativ natürlichen Sprachfluss beizubehalten. Also es gibt selten ganz komische Satzstellungen, dann, damit es sich reimt. Das ist relativ selten, da bin ich froh. Und irgendwann habe ich es so ein bisschen lieben gelernt, eben weil das diese Kunstsprache dann halt da ist und man sich vielleicht da anders einlassen kann auf Sachen, wenn so sprachlich ein bisschen Distanz da ist. Ich mag Reimen an sich sehr gerne, ich finde das ja immer lustig. Ein bisschen die Gefahr ist ja, dass man durchs Reimen oft ein bisschen an Inhalt verliert, also gerade beim Sprechen. Es kommt in einen Rhythmus, es kommt in ein irrsinniges Tempo. Und da muss man, es ist schwierig zu schauen, wo man das wieder rausnehmen kann, wie man im Text noch folgen kann, weil es wird dann halt auch so ein bisschen Lullaby-mäßig. Also wenn man sich nur so auf den Reim setzt und dem Rhythmus sich hingibt, dann wird es irgendwann so ein Rauschen, ein Wellengang und dann geht viel Inhalt, glaube ich, irgendwann verloren. Und da muss man halt gut aufpassen, dass man das, dass das nicht passiert, weil es geht ja schon sehr viel um den Inhalt.
Ja, wir haben vorher ja über die verschiedenen Figuren gesprochen. Was ist deine Lieblingsfigur im Stück?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es ja nicht ganz so klar ist, wer denn aller wer ist. Also natürlich ist es irgendwie der fabelhafte Die.
Wer ist der fabelhafte Die?
Die Titelfigur. Und eben das bleibt versuchsweise im Unklaren, ob das gleichzeitig der stärkste Mann ist und gleichzeitig F. Meyerschmidt. Es ist auf jeden Fall die Person, die diese Binarität schon für sich wenigstens überwunden hat oder neue Wege gefunden hat, also irgendwie eine Idolfigur vielleicht, das ist gleichzeitig die erzählende Figur, die durch den Abend führt, die der Showmaster ist, die uns abholt und uns begleitet durch diese Geschichten. Und ich habe da immer sehr, bin der Figur sehr zugewandt. Also ich fühle mich sehr geborgen in dieser Figur oder gut aufgehoben und gut geführt. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich da irgendwo so sicher fühlen kann. Ich glaube, deswegen ist es meine Lieblingsfigur.
Und hattest du in deiner Kindheit oder hast du jetzt so einen fabelhaften Die im Leben, wo der oder die das, die Ähnliches tut?
Ja, aber nicht konzentriert auf eine Person. Also es sind mehrere Personen, die, von denen ich ganz viel lernen kann, die mich unterstützen auch, die mir neue Wege zeigen und neue Denkweisen, die mich oft sehr erstaunen und oft sehr herausfordern. Aber ja, so, also sind mehrere aufgeteilt.
Ja. Also dann kann man auch hoffen, dass das junge Publikum für sich so einen fabelhaften Die mitnehmen kann und ja, vielleicht in der Welt überall
oder einer sein kann.
Oder genau. Es gibt ja auch noch den Verein fürs Richtigsein. Ja. Magst du mal kurz beschreiben, was der ist und in weiterer Folge, wer das in der realen Welt sein könnte?
Also es ist Frau Hannelore Zahn und Ole Heinrich Vetterlein. Ist dieses Paar, das da auftaucht und immer wieder kontrolliert, ob denn der stärkste Mann in seiner Rolle bleibt. Die ihn immer auch als Aushängeschild für ihren Verein, für Norm und Maß, also so als ihr Idol präsentieren. Viel erfahrt man nicht über den Verein. Also sie sagen, sie entscheiden, was falsch ist und was richtig, alles andere ist nichtig. Man merkt, wie sehr das den beim stärksten Mann der Welt eingedrungen ist bis ins Tiefste, diese Glaubensvorstellungen, diese Glaubenssätze von diesem Verein, was natürlich dann zu einem extremen inneren Zwiespalt führt. Und er ist aber durchdrungen, also er kann das ja fast nicht kontrollieren. Und von dem her, glaube ich, ist dieser Verein einfach die Gesellschaft und eben die tradierten Muster, die weitergegeben werden innerhalb Familien, innerhalb der Gesellschaft, wo man eben dann das Gefühl hat, wenn man da nicht so reinpasst in diese Welt, wird man aus diesem Verein ausgestoßen. Und das kann schon auch sehr große Angst machen, wenn man eben nicht mehr Teil ist von etwas Großem, sondern dann so das Gefühl hat, man ist dann draußen und passt nirgendwo hin. Und dieses Gefühl eben von Zugehörigkeit, dass man, und Sicherheit, dass man schon jeder Mensch sucht, ist da schon sehr gefährdet. Und man merkt es auch bei dieser Frau Zahn und diesem Herrn Vetterlein, dass sie eigentlich ja immer wieder, also sobald der stärkste Mann der Welt wieder in die Rolle fällt, wenn er sich mit Muskelkraft wehrt, sind sie wieder zufrieden mit ihm, dann darf man wieder weitermachen. Es ist ja okay, wenn man sowas geheim vielleicht macht, so mal vielleicht ein bisschen Kochshow schauen oder ein bisschen Fashion Week schauen, aber ja nicht nach außen tragen. Also es ist ja so ein Deckmantel und so eine Heimlichkeit und eine Verurteilung, was eben alles an der Öffentlichkeit nicht Platz haben darf. Ja.
Demgegenüber aber wiederum der fabelhafte ja. Die Geborgenheit geben würde, dass man auch, wenn man aussteigt, Geborgenheit also finden kann.
Strukturell gibt es halt, finde ich, relativ wenige Dies noch.
Ja. Ja. Also würdest du dir wünschen, dass es mehr davon gibt?
Ja, würde man.
Ja? Ja. Und was wäre das Allererste, was sich ändern würde?
Also ich glaube, dass es vielen Leuten einfach gut tun wird, die dem fabelhaften Die begegnen. Und dann hängt sehr viel davon ab, eben, was die machen. Also aber ich glaube, es wird immer zu einer Öffnung vom Denken oder einer Erweiterung der Wahrnehmung führen, was ich glaube, nie schlecht finde. Aber jetzt so ganz konkret, was jetzt als Erstes passieren wird?
Es wird sich auf jeden Fall öffnen. Ja. Dann frage ich noch ein bisschen anders zu, vielleicht zum Abschluss, wenn man rausgeht aus dem Stück, was ändert sich bei dir, nachdem du das gelesen hast oder nachdem du das Ganze gesehen hast, hast du das Gefühl, was ändert sich zum Positiven in dir drinnen?
Also ich habe schon gemerkt, durch die Arbeit an dem Stück und so, dass ich, und auch durch die Gespräche während der Arbeit, angefangen habe, einen Weg zu gehen, der wirklich über so Konzepte hinweggehen will oder die öffnen will. Und das nicht nur jetzt im genderdiversen Bereich, sondern es gibt überall so viel einengende Schubladen und beschäftigt mich jetzt einfach gerade sehr viel damit, wo ich da Freiräume für mich entdecken kann. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, auch ein bisschen beängstigend manchmal. Also wenn man dann so gar nichts mehr hat, wo man das einrunden kann, was tut man denn dann? Also geht schon dann manchmal so ein Verlorenheitsgefühl. Aber eben, also diese Utopie oder diese Welten, die dann so möglich werden, also es regt die Fantasie extrem an und es macht irrsinnig viel Spaß. Und einfach sich dessen so mal bewusst zu sein, wo man überall selber Teil dieses Vereins ist und wo man vielleicht gar nicht so sehr Teil dieses Vereins sein will. Ja.
Und wie viel Energie vielleicht auch frei wird, wenn man dem Verein gar nicht so viel Platz gibt. Ja.
Andererseits, wie viel Energie es kostet, sich davon oft zu distanzieren. Also es kostet alles Energie. Man kann nur schauen, wo es einem danach dann besser geht, wenn man die Energie investiert hat.
Die Hoffnung ist, dass die Energie irgendwann einmal einfach so zurückkommt. Vielen Dank, Agnes, fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
Hoffentlich.
Ciao.
Ciao.
Bei mir zu Gast sind jetzt Nils Svenja Thomas und Hans Danner, zwei der Spielerinnen des Stücks. Und wir werden jetzt ein bisschen noch weiter über die Stückarbeit sprechen. Hallo.
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 Ihr spielt ja diverseste Rollen in dem Stück, tauscht hin und her, müsst euch immer wieder in den Charakter der anderen Personen einfühlen. Könntest du mal kurz erzählen, welche Rollen dann überhaupt alle vorkommen in dem Stück und was die ausmachen?
Also es ist so diese Grundannahme, dass drei SpielerInnen dieses Stück bestreiten. Also es gibt immer die Ebene der Menschen, die spielen. Und dann gibt es unterschiedliche Rollen, die von menschlichen Rollen bis zu tierischen Rollen reichen. Und also es gibt strenge Menschen vom Verein für Maß und Form. Es gibt eine Ente in einem Schwanenkörper. Es gibt den stärksten Mann der Welt und es gibt vor allem auch zwei Kinder, Ben und Ayla, und vor allem den fabelhaften Die.
Genau, und das Schönste ist eigentlich, oder was ich persönlich auch am schönsten am Stück finde, ist, dass halt die Rollen auch konstant gewechselt werden und alle quasi, es gibt ein paar Rollen, die, also zum Beispiel Klaus die Ente, wird vor allem von einer Spielerin gespielt oder nur von einer Spielerin, aber ansonsten wird fast alles durchgewechselt. Die Kinder, Ayla und Ben, werden ständig durchgetauscht. Also sie spielt, glaube ich, wirklich jede Person mal. Der fabelhafte Die wird komplett durchgewechselt. Und dadurch hat man eben auch in der im Stück oder in der Aufführung an sich was sehr Fluides, was sehr Flüssiges in den Rollen. Und das macht wahnsinnig Spaß.
Und bei den einzelnen Spielerinnen versucht ihr, die einzelnen Figuren abzugleichen, dass jeder und jeder das ähnlich spielt? Oder ist es genau so, dass der fabelhafte Die drei verschiedene Varianten hat?
Der fabelhafte Die hat sicher drei verschiedene Varianten, doch gibt es schon Überlegungen des Wiedererkennens. Also wir versuchen, die Figur so zu gestalten, dass man sie wiedererkennt und nicht nur am Kostüm wiedererkennt, sondern auch am Körper oder an der Form, aber es sind trotzdem drei unterschiedliche Interpretationen der Figur.
Genau, zumal halt auch wir drei einfach wahnsinnig unterschiedliche SpielerInnen-Typen sind, was das Ganze halt auch sehr spannend macht. Allein von der Statur, von der Größe, was bei den Kostümen auch eine Herausforderung war. Allein dadurch kommt halt was völlig anderes mit drei wahnsinnig unterschiedlichen Körperlichkeiten. Allein dadurch kommt halt irgendwie eine sehr eigene Note bei jeder Figur rein, was irgendwie, glaube ich, auch dann den Charme ausmacht.
Und welche hat euch am meisten Freude bereitet?
Ich glaube, ich bin einfach immer noch ein Fan vom fabelhaften Die von Anfang an.
Wer ist das?
Das ist so ein bisschen die, wenn man so will, die klassische Showmaster, Zirkus, Dompteur, wie nennt man das, Zirkus? Zirkusdirektor, Figur im Endeffekt, wenn man so will. Einfach sehr bunt, schrill, schillernd, sehr fluid und eben, wo wir vorhin auch drüber gesprochen hatten, auch so ein bisschen, also du hattest ja gesagt, du musst so ein bisschen an Willy Wonka denken. Ich hatte auch immer den Hutmacher vor Augen. Also so ein bisschen eine Figur, die man auch immer nie so ganz greifen kann. Also auch nie so 100% Sympathieträger, sondern eher, ja, was Faszinierendes und auch ein bisschen Gefährliches. Und ich finde, dadurch hat die eine Figur eine wahnsinnig krasse Anziehung. Also auch eine wahnsinnige Spannung irgendwie in sich.
Auch eine Figur, die vielleicht auch nicht in jedem Kinderstück vorkommt eigentlich, die ist schon anders gezeichnet. Es gibt viele Stücke mit natürlich fluiden Charakteren, aber da ist es so die Reinform dessen, würde ich mal fast sagen.
Absolut, ja, absolut. Das ist eine, also gerade für ein Kinderstück sehr speziell und irgendwie sehr schön dadurch.
Mhm. Ich würde da jetzt gleich gern noch anknüpfen und nachher zu dir zurückkommen. Ich habe Agnes schon gefragt, wie sie das Stück beschreiben würde, was so die Kernpunkte sind. Ich würde es auch gern von euch wissen. Wie würdet ihr beschreiben, was in diesem Stück vorkommt oder was was das Stück ausmacht?
Also ich glaube, dass für mich zwei Punkte sehr rausstechen. Das ist einmal, das Stück hat einen wahnsinnigen Trash-Faktor, was ich sehr gerne mag. Also es ist eben sehr bunt, super viele Wechsel, super viele Kostümwechsel und hin und her, dass ich sag mal so auf der Oberfläche, was es einfach viel zum Gucken, viel zum Sehen macht, und auf der, sag ich mal, auf der anderen Seite der Medaille werden dadurch halt wahnsinnig gut Geschlechterrollen enttarnt, Klischees, wie einfach es dann eben auch geht, sag ich mal, Jungen und Mädchen zu erzählen, obwohl man dann quasi komplett im Ensemble durchtauscht, allein halt durch Farben und durch halt bestimmte Assoziationen von eben Formen und Rosa und Blau und was weiß ich. Und ich finde, dadurch wird es enttarnt, das Stück, auf eine sehr geschickte und sehr subtile Weise, diese ganze Konstruktion halt von Geschlecht, dem wir halt dann doch immer wieder und so schnell auferliegen.
Ich finde, es geht viel um die Selbstwahrnehmung und die Sicht, die andere Menschen auf einen haben. Also wie man sich von innen her fühlt und wie man von außen wahrgenommen wird. Und das Schöne an dem Stück und auch an der Figur der Fabelhaften, die ist die Aussage, dass man so sein kann, wie man will, und dass man richtig ist, wie man ist. Also zusammengefasst in dem Satz von die, dass jeder richtig ist, egal ob Mädchen, Junge oder Lauch. Also auch Tier- und Pflanzenwelt ist mit gemeint.
Man könnte jetzt ein bisschen polemisch sein und sagen, ist es jetzt nicht ohnehin schon so, dass man das spürt und lebt als Kind im Jahr 2023? Ist das so, denkt ihr, oder braucht es mehr Diversität und mehr die Lust drauf, das dazwischen zu sein?
Also es ist definitiv nicht so. Und also diese Bewertung von außen natürlich findet laufend statt. Und solange es diese Bewertung gibt, also mit Bewertung im Sinne von, das ist richtig, das ist falsch, das ist schlecht, das ist gut, wie du lebst, wie du bist, wie du aussiehst, braucht es natürlich etwas.
Mhm. Absolut. Und ich glaube halt vor allem auch, ich finde gerade dieses Alter ist halt wahnsinnig tricky und für mich wahnsinnig gefährlich, weil ich glaube gerade in dem Alter, man ist halt einfach noch nicht an dem Punkt, wo man, sage ich mal, Sachen von sich aus reflektiert, wie dann in den späten Teenager, vielleicht frühen Erwachsenenjahren, aber auch nicht mehr so jung, wo es sagt, es ist total egal, ob du halt Röcke trägst, ob du lange Haare hast, was weiß ich, sondern es ist schon sehr gerade von der Erwachsenenwelt drauf projiziert an, das dürfen Jungen machen, das dürfen Mädchen machen, das dürfen Jungen anziehen, das dürfen Mädchen anziehen, so verhalten sich Jungen, so verhalten sich Mädchen. Also es wird wahnsinnig viel übernommen, ohne dass die Kinder halt irgendwie groß die Chance bekommen oder irgendwie überhaupt auch Informationen an die Hand bekommen, um das zu reflektieren. Von daher finde ich das eigentlich fast das kritischste Alter. Also ich hatte mit die interessantesten Gespräche eigentlich mit Kindern in dem Alter, gerade wenn ich rausgehe und Nagellack drauf habe oder halt Kleider trage, Röcke, weil das aus einer ganz krassen Naivität kommt und wo man merkt, dass einfach super, also ganz stark Sachen reproduziert werden, die halt von vielen oder der Erwachsenenwelt so ein bisschen einfach vorgelebt wird.
Also würdest du auch sagen, dass das vielleicht auch ein kritisches Alter ist, wo man die erste Entscheidung treffen kann, gehe ich in die Richtung, Dinge sehr eng zu sehen und sehr weit, oder ist es in jedem Alter der Fall?
Na, ich glaube, da kann auf jeden Fall ein schöner Grundstein gelegt werden, gerade wenn man einfach durch unterschiedliche Beispiele, durch andere Erzählungen, durch andere Kinderbücher, eben durch solche Stücke, glaube ich, kann da viel normalisiert werden. Ich glaube, das ist der Punkt.
Direkt wird ja das Thema Sprache und Pronomen im Stück nicht angesprochen. Indirekt schon alleine aufgrund der Titelfigur. Wenn man mit jungen Menschen über Pronomen, über Sprache spricht, was empfindet ihr als wichtig? Oder wie, was würdet ihr, wenn jemand zu euch kommt und fragt, wie kann ich genderneutrale Sprache verwenden? Was empfindet ihr da als wichtige Punkte?
Also ich glaube ja insgesamt, es gibt, ich glaube, viele Menschen unterschätzen den, was ich immer in Diskussionen so ein bisschen mitbekommen habe, ist es schon einfach viele Menschen den Wert von Sprache oder den Stellenwert oder den Impact von Sprache vielleicht auch unterschätzen. Ja, das dann eben sehr krass als eine Modeerscheinung abgetan wird, als eine Empfindlichkeit. Und das finde ich am wichtigsten zu betonen, dass es halt darum überhaupt nicht geht, sondern dass Sprache immer was ausdrückt. Also für mich drückt die Sprache, also wenn ein Mensch darauf achtet, inklusiv und auch genderinklusiv zu sprechen und sich auszudrücken, drückt das eine gewisse apolitische Haltung und auch eine generelle Offenheit und ein generelles Verständnis aus, das ich einfach wichtig finde. Also mir geht es in dem Sinne nie 100% um eine oberflächliche Sprache, sondern eher um was dahinter steht. Und ein Sehen und Gesehen werden, sag ich mal, oder Anerkennen von unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, das ist für mich das absolut Wichtigste. Und da habe ich das Gefühl, verlässt oder wird halt ganz oft gerade so ein bisschen von der konservativen oder halt rechteren Seite halt ganz oft dieses Erzählung genutzt von wegen, ja, das ist eine reine, sag ich mal, intellektuelle Geschichte und ein reines in den Kopf holen und geht an dem Punkt vorbei, was ich eben einfach nicht so sehe.
Ich kann jetzt trotz meiner Moderatorinnenrolle noch ein kurzes Add-on zu der Altersgruppe machen, weil ich es gerade in meinem Umfeld hatte. Es war das Leichteste der Welt, einfach zu sagen, du, sag mal, nimm mal die, ich sag mal Anna, sag mal einfach nur mehr Anna. Und das war dieses Kind verbessert mittlerweile den FreundInnenkreis, weil das war einfach nur eine kleine Sache und wurde übernommen. Also manchmal sind die Dinge dann auch gar nicht so groß, wie man sie sieht, speziell für junge Menschen. Das kann dann einfach ganz schnell übernommen werden und fertig.
Ja, absolut. Also das habe ich schon ganz oft gehört, dass Kinder da viel, viel offener und viel, viel aufnahmefähiger, eben weil genau das, was ich ja vorhin auch meinte, weil das einfach ein rein leeres Konstrukt ist für Kinder. Also es ist so eine, dadurch ist es so schnell auch eben umzulernen, sage ich mal. Und das hatte ich auch gerade bei vielen befreundeten Transpersonen oder so, wo die Kinder die Ersten waren, die halt damit umgehen konnten und da irgendwie eine Offenheit an den Tag gelegt haben. Und das fand ich immer sehr berührend.
Hm. Voll. Es geht ja auch ganz viel ums Einordnen im Stück oder keine Ordnung finden und um diesen stetigen Versuch, Dinge zu kategorisieren. Warum haben wir so oft Angst davor, keine Kategorien zu haben? Habt ihr eine Erklärung für euch?
Also ich glaube, Ordnung ist schon was, wo man sich auch sicher fühlen kann. Und Ordnung an sich ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was Negatives. Es wird erst schwierig, wenn man das kategorisiert im Sinne von, das ist besser, das ist schlechter, das ist richtig. Und wenn man eingeordnet ist, kann man nicht mehr aus dieser Ordnung ausbrechen. Dann wird es kompliziert. Aber an sich, wir machen das die ganze Zeit. Wir sind in der Welt und schauen und hören und riechen und schmecken. Und natürlich verhalten wir uns dazu. Aber das Abwertende, das ist eigentlich die Schwierigkeit dabei.
Der Fabelhafte, die ist ja in dem Sinn auch gar nicht gegen Dinge ordnen, aber vielleicht mehrere Ordnungssysteme innerhalb einer Person zu vereinen, könnte man das so subsumieren eigentlich?
Ja, und ich glaube auch, gewisse Dinge aufzubrechen und vor allem einfach immer mal wieder zu hinterfragen, hey, stimmt das noch? Ist das aktuell? Ergibt diese Einteilung, die wir halt haben, überhaupt noch Sinn? Und ich glaube, das ist das Wichtigste und auch gerade, was du auch gesagt hast, eben ja, um da nicht ganz wegzukommen, sondern immer wieder zu hinterfragen, wie, ja,
Ja, und macht noch Sinn, weil genau. Die Ordnung kann sich ja auch verändern. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, dass man nicht auf eine Sache festgelegt ist und die dann den Rest seines Lebens ausleben muss und kann, sondern dass sich das auch ändern kann. Finde ich auch alles rauslesbar aus der Figur des fabelhaften Dies, die sich ja auch immer wieder verändert.
Und der fabelhafte Die hat auch so eine sehr erfrischende Naivität, gerade wenn wir gerade über Kinder gesprochen haben, was eigentlich oft Kinder eben so an den Tag legen. Dieses, aber warum darf ich den Rock jetzt nicht tragen und warum hast du Nagellack drauf? Und es ist so eine, ohne Wertung, es ist einfach eine ganz, und das ist manchmal schön, wenn es einfach gefragt wird.
Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich am Anfang versprochen habe, dass ich Hans nochmal die Frage stelle, was denn seine Lieblingsfigur sei. Ich habe es nicht mehr gestellt. Ich hole es jetzt nach. Was ist deine Lieblingsfigur?
Schwer zu sagen, ja. Also wahrscheinlich die Tatsache, dass man die Figuren wechselt, weil man dadurch ja verschiedene Facetten kennenlernt und alle Figuren, auch jetzt die vielleicht klischierten Negativfiguren wie dieser Herr Vetterlein vom Verein für Maß und Norm, versucht man natürlich als Spieler in irgendwie liebenswert zu gestalten oder einen Zugang dazu zu finden. Und mir ist es wichtig, dass die alle ihren Wert haben und die haben alle ihre Ecken und Kanten und niemand ist nur böse und niemand ist nur gut.
Das kann ich gut verstehen. Ich muss jetzt auch noch kurz an den Fisch denken, muss ich sagen, weil das natürlich ein sehr grotesker Moment ist, dass dann ganz am Schluss einfach noch ein neuer Charakter auftaucht, der zwar zu Beginn angesprochen wird, aber auf einmal als Fisch einfach daher schwimmt. Wie war das, auf einmal noch so einen Charakter reinzukriegen?
Das ist vielleicht meine Lieblingsfigur, obwohl ich sie gar nicht verkörpere.
Ja, Kim der Barsch. Wir wussten ganz lange nicht, was wir mit dieser Figur machen sollen, weil die ja absolut im Grunde absolut deplatziert irgendwo am Ende und eigentlich ist das Stück mehr oder weniger vorbei und dann kommt halt diese Figur noch aus Kiel angeschwommen. Und da haben wir lange gerätselt, wie wir diese Figur einbauen können. Und durch Hans' Vorschlag rappt Kim jetzt, macht so ein bisschen Stand-up, Freestyle-Rap-ish und das funktioniert sehr gut. Und mittlerweile mag ich die Figur auch wahnsinnig gerne, weil die so ein absurder Moment nochmal am Ende ist. Und ja, das ist ein bisschen, finde ich, fast die Quintessenz von diesem Stück in einer Figur.
Jetzt habe ich euch noch nicht über die Probenarbeit befragt. Habt ihr ein paar Stichworte für mich? Wie war es, dieses Stück zu proben mit all den Reimen, mit all den Figuren in einem sehr engen Raum gegen Ende, weil das K2 ja doch eher eine klassische Blackbox ist? Habt ihr zwei, drei Worte zum Probenprozess zu verlieren?
Er war zumindest sehr herausfordernd, weil man im Gegensatz zu anderen Stücken, die man probt, wo man Szenen hat, wo man klare Figuren hat, wo man vielleicht eine Sprache hat, die der Figur zugeordnet ist, das hat man in dem Stück alles nicht. Also man muss schnell zwischen den Figuren wechseln, man hat eigentlich einen Sprachduktus für alle Figuren, der auch noch dazu gereimt ist. Man hat sehr viele Requisiten, man hat auf engstem Raum Umzüge, Umbauten. Ja, es war eine Herausforderung, aber wir sind dadurch, glaube ich, zu einem guten Team geworden und haben eigentlich inzwischen sehr viel Spaß damit.
Ja, ich habe es auch bei FreundInnen immer wieder als absolute Feel-Good-Produktion beschrieben und genauso hat es sich ein bisschen angefühlt. Es war eine sehr schöne Probenarbeit. Es ging, also es lebt einfach unfassbar viel vom Spaß und vom Irrsinn und Unsinn und Quatsch. Und ich glaube, das am Anfang war so ein bisschen für mich die Herausforderung, da einfach drauf zu vertrauen und jeden Vorschlag, egal wie doof und wie blöd der klingt, einfach zu machen und auszuprobieren. Und ich finde, dadurch sind teilweise mit die besten Momente des Stücks gekommen. Und ich glaube, das war so der Hauptpunkt für mich. Ja, die Lust am Chaos einfach.
Das ist schön. So zum Abschluss möchte ich euch noch bitten, vielleicht macht es ganz kurz eure Augen zu und versetzt euch in den fabelhaften Die, der vielleicht über euch noch was weiß, was ihr noch nicht wisst. Und vielleicht findet ihr ein Bild, was ihr gern, wen oder was ihr gern noch ausprobieren wollt. Was würde der fabelhafte Die in euch sagen, was es auf jeden Fall noch zu erleben gilt?
Ich glaube, ich muss mal nach Kiel.
Naja, ich habe vor allem durch die gemerkt, wie wahnsinnig viel Spaß mir schlechte Zaubertricks machen. Also vielleicht ist das eine Nische, die ich weiter verfolgen sollte.
Oder auch nicht.
Dann sage ich vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ich freue mich auf die ganzen Schüler und Schülerinnen, die das Stück sehen werden und vor allem auch darauf, euch dann jeden Tag wieder neu zu erleben. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank dir.
Danke.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.